Das Wahlprogramm der Grünen läuft unterm Leitfaden Zukunft wird aus Mut gemacht und ist gegliedert in so vier Abschnitte, die heißen Umwelt im Kopf, Welt im Blick, Freiheit im Herzen und Gerechtigkeit im Sinn. Und ich fange direkt mal mit eigentlich dem wichtigsten Thema der Grünen an, zwar dem Klimaschutz. Mir ist da vor allem der Kohleausstieg ins Auge gesprungen. Was wären denn die Folgen von so einem Kohleausstieg und was wäre eine Alternative, eine Energieerzeugungsalternative?
Also in der Tat, der Klimaschutz, also der Kampf gegen die Klimakrise weltweit ist ein ganz zentrales Politikfeld. Wir unterhalten uns ja heute über alle möglichen Dinge, Flüchtlingszuwanderungsfragen, Integrationsfragen und über alledem steht aber tatsächlich die Frage, wie wird diese Welt aussehen in den nächsten Jahrzehnten und in 100 Jahren und wenn wir nichts unternehmen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht mit Leben füllen und die Inhalte wirklich und die vereinbarten Ziele, nämlich das 2 Grad, besser noch das 1,5 Grad Ziel, dass wir die Erwärmung der Erde nicht über diese Marke überschreiten. Wenn wir das nicht einhalten, dann wird es uns nicht gelingen, Flüchtlingsströme zu reduzieren. Dann wird es uns nicht gelingen, die größten Städte der Welt, die nämlich an den Küsten sind, zu halten, dann werden wirklich große Probleme auf uns zukommen. Wir werden auch komplett unsere Landwirtschaft umstellen müssen. Wir werden viel, viel häufiger Ereignisse wie in Braunsbach haben. Also das heißt, Klimaschutz ganz im Zentrum, das ist kein Sternchenthema, das ist ein ganz zentrales Zukunftsthema. Dazu müssen wir natürlich alle Sektoren der Wirtschaft angucken. Ein Sektor ist selbstverständlich der Energiebereich. Ja. Wir haben nach wie vor einen hohen Anteil an Kohleverstromung und leider Gottes einen irre hohen Anteil an Braunkohleverstromung. Das ist nicht nur wegen der Umwelt, wegen den großen Tagebauen, wo ganze Dörfer und Friedhöfe weggebaggert werden, tragisch, sondern das auch wegen Klima tragisch und wegen der Umwelt insgesamt. Da wird ein Haufen Quecksilber emittiert. Quecksilber ist ein Nervengift, ist ein Schwermetall, das kriegen sie nicht mehr raus, wird aber überall hin verteilt, wenn wir weiterhin Kohle verbrennen. Mal ganz abgesehen davon, dass damit irre CO2-Mengen weiterhin in der Umwelt in der Atmosphäre abgeladen werden. Also, das heißt, wir wollen raus aus der Kohleverbrennung. Wir müssen raus aus der Kohleverbrennung. Wir wollen das bis 2030 erreichen. Was aber viel zentraler ist, ist, dass wir die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke, die Braunkohlekraftwerke, sofort abschalten wollen. Die brauchen wir möglicherweise noch irgendwie als eine kleine Reserve im Winter, wo es dann wirklich knapp wird, aber die müssen nicht das ganze Jahr als Grundlast durchlaufen. Da werden wir Wege finden, aber wir müssen auch im Verkehrssektor einsparen, weil der Verkehr eben auch zu einem erheblichen Anteil über 25% zur Klimaveränderung, zu den Treibhausgasen beiträgt. Hier zu einer klimafreundlicheren Verkehrspolitik zu kommen, heißt eben nicht weiterhin Verkehrswegeplan, sondern wir brauchen einen Bundesnetzplan. Wir brauchen einen Bundesverkehrsnetzplan, der die verschiedenen Verkehrsträger zusammendenkt und nicht mehr überwiegend auf die Straße setzt. Wir müssen viel stärker die Verknüpfung der Verkehrsträger denken. Also Schiff, Straße, Schiene, Fuß, Rad, also all diese Möglichkeiten. Dafür haben wir uns auch ein Instrument ausgedacht, um das für die Menschen greifbar zu machen, den Mobilpass, der bundesweit gelten soll und über alle Verkehrsträger funktionieren soll. Und was ganz klar ist, auch in der Frage Dieselabgasskandal, da ist völlig klar, wir brauchen einen Weg raus aus den fossilen Verbrennungsmotoren, wie wir überall raus müssen aus dem Verbrauch von fossilen Energieträgern, bei der Wärme, beim Strom, beim Verkehr. Ab 2030 sollte die Automobilindustrie in der Lage sein, uns eine neue Mobilität anzubieten, die kein CO2 netto in die Atmosphäre emittiert. Und das schaffen wir, da bin ich zuversichtlich.
Beim Thema Klimaschutz spielt ja auch gerade Massentierhaltung eine große Rolle, beziehungsweise Produktion. Und was will die Grüne da machen?
Ja, also in jedem Fall gibt es einen Beitrag der Landwirtschaft zur Klimaveränderung, zur Klimakrise, zur Treibhausgasemission. Ich bin der Meinung, die Landwirtschaft ist da auch in einem Dilemma, weil sie ist zum einen quasi Mitverursacher, zum zweiten ist sie wirklich ganz extrem Opfer dieser Veränderung, weil lange Dürreperioden und Starkregen, neue Starkregenereignisse, zu frühe Wärmephasen und dann Spätfröste, die den ganzen Wein erfrieren lassen, das ganze Obst erfrieren lassen, das zu früh geblüht hat. Das sind richtig katastrophale Ereignisse für die Landwirtschaft. Dagegen müssen wir uns wappnen, da müssen wir die Landwirtschaft auch fit machen. Zum Dritten ist die Landwirtschaft aber auch Löser, Problemlöser an der Stelle. Denn wenn wir unsere Böden beispielsweise richtig bewirtschaften, können wir einen Humusaufbau betreiben. Wenn wir trockengelegte Moore renaturieren, also wieder vernässen, können wir ein irre großes Kohlenstofflager dort anlegen und können der Atmosphäre CO2 entziehen. Das wäre ein aktiver Beitrag zum Abkühlen des Planeten, quasi um dem Trend der Erwärmung entgegenzuwirken. Also die Welt könnte sich da super locker leicht ernähren, wenn der Fleischkonsum viel, viel niedriger wäre. Und der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung ist letztes Jahr bei der Frage, wo kann man ansetzen im Bereich Landwirtschaft, Ernährung, Beiträge zum Klimaschutz, haben die ganz klar gesagt, das Konsumverhalten, der Fleischkonsum ist sehr hoch, der ist viel höher, als er sein müsste aus ernährungsphysiologischer Art, aber unabhängig davon ist er eben leider ein wesentlicher negativer Beitrag in der Klimakrise. Da schlagen wir vor, deshalb die Fleischproduktion auf eine gesunde Basis zu stellen. Also das heißt, wer hier Tiere hält, der soll auch die dazu notwendige Fläche haben, um das Futter hier dafür erzeugen zu können. Damit schaffen wir soziale Schieflagen aus der Welt und wir verbessern schlicht und ergreifend die Klimabilanz.
Ja, Klimaschutz ist ja jetzt leider nicht nur ein nationales Krisenthema, sondern auch international und über Grenzen hinaus. Da jetzt nicht nur auf den Klimaschutz bezogen, sind die Grünen pro EU und wie würde da die Zukunft aussehen? Auch gerade, weil ja Brexit und das alles so ein bisschen kritisch im Moment aussieht.
Wir kämpfen schon lange für ein friedliches, für ein gemeinsames Europa. Und ich bin wirklich überzeugt, auch wenn die Europäische Union zu Zeiten der römischen Verträge als eine Wirtschaftsgemeinschaft gestartet ist. Sie ist in ihrer Wirkung und in ihrem auch weiteren Potenzial, sie ist das gigantischste und erfolgreichste Friedensprojekt, das der europäische Kontinent in seiner Geschichte jemals gesehen hat. Und deshalb ist uns Europa wirklich sehr viel wert, weil es den Menschen Frieden bringt, weil es den Menschen Freiheit bringt vor allem. Das führt die Menschen zusammen, das schafft uns auch sozusagen Wohlstand, es schafft auch Arbeitsplätze, es schafft uns Sicherheit. Jetzt ist aber natürlich nichts so gut, dass man es nicht besser machen könnte. Auch in Europa müssen wir einige Dinge besser machen. Das fängt an bei der Zusammenarbeit, also die Frage, wie verteilen wir Lasten, wie verteilen wir Aufgaben, wie verteilen wir Menschen, die aus anderen Regionen der Welt flüchten und die nach Europa kommen, schotten wir uns nur ab oder ermöglichen wir Zugang? Und wenn ja, wie verteilen wir die Menschen? Und wir haben auch etliche, ich sag mal, immer noch Demokratiedefizite in der Europäischen Union. Die Europäische Union ist nach wie vor im Entstehen begriffen.
Deutschland gehört zu den größten Rüstungsexportern, so nach meinem Stand?
Also wir kritisieren schon seit Jahren die leider zunehmenden Rüstungsexporte Deutschlands. Mehr Waffen schaffen halt auf dieser Welt nicht mehr Sicherheit und mehr Waffen schaffen auf dieser Welt auch nicht mehr Frieden. Wir fordern da A, mehr Transparenz, auch fürs parlamentarische Kontrollgremium. Wenn man da am Ende immer hinterher erfährt, was exportiert wurde, dann kann das parlamentarische Kontrollgremium seine Aufgabe gar nicht erfüllen. Mindestens genauso viel Sorgen zum Thema Rüstung sind die Forderungen der USA innerhalb der NATO. Jedes NATO-Mitglied soll seine Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts steigern. Das wäre irre. Wir haben jetzt schon in Deutschland geradezu irrwitzige Steigerungen des Verteidigungshaushaltes. Wir haben 2017 eine Steigerung um 12 Milliarden, auf 37 Milliarden bekommen. Das ist wirklich eine absolut verrückte Sache. Das Bundesfinanzministerium möchte bis 2021 sogar den Verteidigungshaushalt auf 42,5 Milliarden steigern. Da wären wir aber sogar immer noch weit weg von den 2%. Die wären nämlich noch viel höher. Da wären wir nämlich bei 70 Milliarden. Zum Vergleich, Russland hat 55 Milliarden Euro im Etat. Also da müssen wir uns dagegen stellen, weil das eine absolut irrwitzige Vereinbarung und auch eine irrwitzige Forderung ist. Das ist eine ganz besorgniserregende Entwicklung und da müssen wir dann nicht auch noch viele, viele zig Milliarden zusätzlich in Rüstung stecken. Das Geld ist in Friedensarbeit, ist in Klimaschutz, Krisenprävention deutlich besser angelegt.
Ein bisschen paradox kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt vom Wahlprogramm Freiheit im Herzen. Erst letzte Woche hat der Bundestag die Ehe für alle für sie gestimmt und das ja natürlich auch im Sinne von den Grünen. Was wollt ihr im Hinblick jetzt Gleichberechtigung, Gleichstellung, vielleicht auch mit dem Stichwort Frauenquote noch weiter verändern? Was ist da noch Ziel?
Vorneweg Ehe für alle war natürlich jetzt wirklich eine echt spannende Sache und ich sag mal für uns auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, weil es einfach auch symbolisch für eine Frage von nicht nur Toleranz und Akzeptanz steht, sondern für die Frage von Gleichberechtigung und von Freiheit. Wie gestalten Menschen ihr Leben? Die Ehe für alle, die nimmt niemandem irgendwas weg, aber gibt einer Reihe von Menschen unglaublich viel in diesem Leben. So, wir sind natürlich bei der Gleichberechtigung noch längst nicht da, wo wir sein sollten. Nach wie vor verdienen Frauen für die gleiche Arbeit weniger. Das liegt nicht unbedingt daran, dass jemand sagt, hier Frau gleiche Arbeit kriegt weniger, hier Mann gleiche Arbeit kriegt mehr, sondern weil die Biografien unterschiedlich sind. Weil Frauen halt doch öfters in ihrer Biografie Kindererziehungszeiten aus den üblichen, ich sag mal, Karrieresprüngen draußen sind im Berufsleben, aus den üblichen, ich sag mal, auch im öffentlichen Dienst, Steigerungsmöglichkeiten, Betriebszugehörigkeit, all diese Dinge spielen da eine Rolle. Und deshalb wollen wir das mit einem Lohngleichheitsgesetz diese Dinge kompensieren. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass Rückkehrrechte für Frauen nach Kindererziehungszeiten verbessert werden, dass sie nicht am Ende immer zwingend in der Teilzeit landen, und all diese Dinge. Wir haben ja lange gekämpft für eine Frauenquote auch außerhalb der Grünen Partei.
Wie ist gerade so das Verhältnis? Wissen Sie das?
Bei uns ist es immer halb-halb, aber ich glaube sogar der Bundestag hat um die 20% nur.
An Sie persönlich, wie stehen Sie zu Merkels Flüchtlingspolitik? Pro, contra und was wären dringende Änderungen?
Also es gibt keine Konstanz in Merkels Flüchtlingspolitik. Wer sich das mal genau hinguckt, der erlebt hier ein Chaos sondergleichen. Merkel hat hier rumlaviert, aber sie hat 2015, ich sag mal, einen großen humanitären Akt vollzogen, indem sie gesagt hat, natürlich können wir nicht zugucken. Natürlich können wir nicht zugucken, wie Menschen irgendwo an den Grenzen im Elend versinken. Und wir können nicht zugucken. Sie hat diese Ungerechtigkeit an der Stelle schon erkannt, die das Dublin-Abkommen nämlich geschaffen hat. All diejenigen europäischen Staaten mit Außengrenzen hatten sozusagen die, ich sag's jetzt mal so ungeschützt, Arschkarte, weil bei ihnen sind die Flüchtlinge angekommen und Italien, Ungarn, alle möglichen hat man mit der Problematik alleine gelassen, und dass die sich dann gewehrt haben und gesagt haben, nein, liebe Leute, wir sind ein Europa, lasst uns da zusammen was tun, das kann ich verstehen. Also diese Ungleichheit, Ungerechtigkeit beim Dublin-Abkommen da ein Stück weit aufzulösen und auch zu sagen, ja, wir bekennen uns auch zur Asylfrage, wir bekennen uns auch zur Genfer Flüchtlingskonvention, der wir beigetreten sind und die deshalb zwingend für uns gilt. Das ist keine Politik nach Tagesgusto, wollen wir oder wollen wir nicht. Ja? Jemand, der ein Recht auf Asyl hat, hat ein Recht auf Asyl. Also insoweit, das war richtig, dass sie da gesagt hat, wir müssen hier an der Stelle was tun. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Es gibt da noch viel Defizite. Es muss wirklich ganz viel getan werden, dass die Verfahren, die Anerkennungsverfahren, aber auch die anschließenden Verfahren, wer darf bleiben, unter welchen Bedingungen, wer macht eine Ausbildung und so weiter, dass das alles viel sauberer abgewickelt werden muss, zeitlich klarer, dass auch freiwillige Rückkehrmöglichkeiten viel stärker in den Fokus genommen werden. Schließlich kommen die Menschen nicht aus Jux und Dollerei. Und wir müssen schon unterscheiden. Da gibt's auch viele, die sagen, ja, wenn's in meiner Heimatregion wieder gut ist, dann gehe ich da doch gern wieder zurück. Also wie schaffen wir die Chancen, dass auch Familien das gemeinsam schaffen können und nicht entwurzelt werden? Wo werden die größten Brüche eigentlich geschaffen? Also wer hier Arbeit hat, wer hier schon lang da ist, der soll auch die Chance haben, sich hier weiter einbringen zu können. Also steht man hinter Merkels Flüchtlingspolitik, ja oder nein? Also derzeit sieht die merkelsche Flüchtlingspolitik so aus, dass abgeschoben werden soll in gefährliche Länder. Jetzt ist gerade die Abschiebung nach Afghanistan noch ausgesetzt. Aber die Bundesregierung behauptet, Afghanistan wäre ansonsten, bis auf grad, weil die Botschaft nicht arbeitet, wäre das sicher. Alles, was wir wissen, zeigt uns halt, nein, Afghanistan ist mitnichten sicher, und zwar nirgends. Und deshalb kann man in so ein Land halt in so einer Phase seiner Entwicklung auch die Menschen nicht abschieben. Und deshalb an der Stelle bin ich nicht einig mit Merkels Flüchtlingspolitik. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht sagen, alle rein nach Deutschland und so weiter. Das funktioniert auch nicht. Also an der Stelle, wir müssen mit einer vernünftigen globalen Klimaschutzpolitik, mit einer guten Agrarpolitik, mit einer guten Außenpolitik, mit einer guten Politik der Entwicklungszusammenarbeit dafür sorgen, dass die Menschen in ihren Ländern Zukunftschancen haben.
Im Hinblick jetzt aufs Wahlprogramm, was ist denn für unseren Wahlkreis besonders wichtig?
Für unseren Wahlkreis, also ich sag mal, wer die Bilder von Braunsbach noch im Kopf hat, wer die Bilder von diesem Jahr im Kopf hat mit den ganzen Frostschäden im Weinbau, im Obstbau, der weiß natürlich, dass Klimaschutz uns im Wahlkreis genauso betrifft, wie die Menschen auch in Somalia betroffen sind. Dort ist es gerade existenziell da. Verhungern und verdursten die Menschen, verdurstetes Weidevieh, verhungertes Weidevieh, das ist katastrophal. Aber bei uns wirkt sich's eben auch aus, auch in unserem Wahlkreis, in unserer Region. Also das heißt, der Kampf gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise, der steht ganz bestimmt ganz zentral im Vordergrund. Ich glaube auch, dass eine vernünftige Integrationspolitik, dass eine vernünftige Zuwanderungspolitik auch uns im Wahlkreis hilft, sozusagen A, die Menschen, die da sind, gut zu integrieren, ihnen Chancen zu geben, im Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft anzukommen, dass wir aber auch den Unternehmen, Handwerkern, helfen können, die nach wie vor sagen, wir bekommen keine Arbeitskräfte, wir bekommen keine Auszubildenden. Ob das Friseure sind, ob das Bäcker sind, ob das Landwirte sind, überall bestehen diese Probleme. Dass wir auch da Wege schaffen, dass hier, ich sag mal, Arbeitskräfte auch zu wandern können, da wo hier niemand bereit ist, das zu übernehmen. Das war der zweite Punkt. Ich glaube, der dritte Punkt ist schon, wir müssen im ländlichen Raum auch dafür sorgen, was Verkehrsinfrastruktur angeht. Wir brauchen eine Mobilitätsstrategie für den ländlichen Raum. Nicht nur Straßen, 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 sondern wir müssen auch uns überlegen, was fährt auf diesen Straßen, wie vernetzen wir das mit der Schiene. Also ganz dringend natürlich mehr Elektrifizierung der Schiene. Ja, also da kämpfen wir schon lange für die Elektrifizierung beispielsweise der Strecke nach Heilbronn, leider nicht im Bundesverkehrswegeplan drin. Wir kämpfen schon lange dafür für die Zweigleisigkeit der Strecke, der Moorstrecke, also über Hessenthal, Mohart nach Stuttgart. Da brauchen wir mehr Flexibilität, da brauchen wir aber auch kürzere Reisezeiten und es bitte elektrifiziert und dann vernünftige Bahnhöfe mit den entsprechenden Möglichkeiten von den Verkehrsträgern Rad, Bus, Auto auf die Schiene umzusteigen. Das ist ganz dringend notwendig, dass wir das Leben hier im ländlichen Raum auch weiterhin attraktiv halten. Natürlich müssen wir gucken, dass die medizinische Versorgung stimmt. Da müssen wir gucken, dass die flächendeckende Versorgung nach wie vor erhalten bleibt und dass wir nach wie vor im ländlichen Raum auch eine medizinische Grundversorgung, die jeder braucht, haben. Sei es mit Ärztezentren, Ärztehäusern, die dann sozusagen hier aufgebaut werden, oder auch mit mobilen Diensten.